SRF 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, mein Name ist Hannes Hug. Der Richard Kegi, der hat ein Flohnerleben. Er chattet rund um die Welt, tummelt sich auf dem Merit von Saigon, Shanghai oder Kapstadt. Er isst in den besten Restaurants und bei den profiliertesten Köchen, degustiert da ein Rädchen Salami und da ein bisschen Olivenöl und wird erst noch dafür bezahlt. Richard Kegi ist Food Scout. Das heisst, dass er auf der ganzen Welt nach Delikatessen für ein verwöhntes Publikum fahndet. Herr Kegi, ihr habt sicher einen Haufen Neider, oder? Wenn ihr auf der ganzen Welt rumgurkt und immer noch essen und noch bezahlt werdet.
Das ist wahr, ich habe Neider, aber genauso habe ich natürlich auch Bewunderer. Aber trotzdem kann ich mich immer ein bisschen zurückgeben, wenn es an einem öffentlichen Ort darum geht, ja, was machst denn du? Weil oft tut das ganz viele Folgefragen nach sich ziehen.
Was denn für eine?
Ja, wie bist du dazu gekommen und was machst du da überhaupt? Und wieso bist du nicht viel dicker?
Sicher eine von den frühesten. Das muss man auch wirklich sagen. Ihr seid Jahrgang 58, also ihr werdet 55 dieses Jahr. Und seid sehr fit, seid sehr vital. Das ist eine gute Frage. Warum seid ihr eigentlich nicht dicker, wenn ihr die ganze Zeit esset und umreiset?
Ich glaube, das ist, weil ich einfach mein ganzes Essen bei uns in der Delikatesse kaufe.
Ah, und hätten wir das auch schon platziert. Ihr redet immer von einem Handelsunternehmen mit einer Delikatessenabteilung. Und,
ja. Okay, nein, das hat sicher damit zu tun, was ich esse. Und ich esse nicht wenig, ich esse sehr viel. Aber ich esse einfach nur wirklich gute Produkte. Ich esse sehr ausgewählt. Ich esse vor allem, wenn ich Hunger habe. Und natürlich, ich mache sehr viel Sport. Ich bewege mich sehr viel. Ich nehme an, es ist auch noch ein bisschen etwas aus den Genen rausgekommen. Ja. Mein Vater war schon schlanker. Aber ich bewege mich wirklich sehr viel. Ich mache jeden Tag Sport.
Was hättet ihr gestern Sonntagabend da? Gibt es bei uns eigentlich immer das Gleiche. Ich sage jetzt nicht, was nicht mehr Hunger. Was hat denn ihr am Sonntagabend gegessen, gestern?
Gestern Abend hat es eine Auswahl von Resten gegeben. Und Resten, da meine ich natürlich vor allem Sachen, die immer ein bisschen vorrätig sind bei mir im Kühlschrank. Also es hat zuerst ein bisschen Salami gegeben vom Mora Romagnola. Das ist so eine ganz spezielle Schweinerasse aus Norditalien, wo es sehr wenig gibt. Und ein bisschen Pata Negra, das habe ich immer im Kühlschrank.
Also Pata Negra, muss man sagen, ist das schwarze Schwein aus Spanien, glaube ich. Das ist Schinken,
genau, oder? Das ist der Schinken vom schwarzen Schwein aus Spanien. Und dann habe ich ein bisschen Rande gemacht. Das ist ein neues Rezept, das ich jetzt ein paar Mal gemacht habe. Und da bin ich begeistert. Rande, wo man im Ofen weich garet, ganz langsam, und dann abkühlen lässt und mit ein bisschen Öl und Essig und dann ein bisschen so eine scharfe Chili-Paste drauf und belegen mit Ricotta Salata. Das ist so ein ganz spezieller Ricotta, wo man, also was in Italien, die dann auf den Hausdächern nach der Sonne lassen, eine Woche, und da kommt ein ziemlich ein giftiger Geschmack, ja, aber wunderbar für so
etwas zu würzen.
Genau. Und nachher hat es noch Pasta gegeben. Ich hatte noch Bratwürste, so spezielle Salsicce von den Viechter-Schwestern vom Oerlikon-Märt. Und die habe ich dann zu einem Sugo verarbeitet mit ein bisschen Guanciale. Das ist so Speck von den Backen von der Sau. Und mit Tomaten.
Also man sieht schon, es ist sehr nicht... Ja, elaboriert, in einem positiv gemeinten Sinn. Vielleicht, wie würdet ihr denn das umschreiben? Du hast vorhin auch so ein bisschen gesagt, ich koche oder ich esse halt einfach nur gute Produkte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem guten und einem nicht guten Produkt?
Ich glaube, ein gutes Produkt ist ein Produkt, wo man möglichst wenig Traume doktert hat, naturbelassen. Und natürlich ein Schinken, der wächst nicht auf den Bäumen, mit dem muss man etwas machen, aber da hat man seit Hunderten von Jahren macht man den gleich. Und dann muss man halt eben schauen, dass man schon eben bei der Sau so ein gutes Teil nimmt, oder ein gutes Tier von einer guten Rasse, die es auch gut gehabt hat, die es noch gelebt hat. Und dann kann da nicht mehr schief gehen.
Die machen diesen Job jetzt seit 18 Jahren. Wie findet man denn eigentlich das alles raus? Also, wenn wisst ihr, das ist eine gute Sau und das ist eine weniger gute Sau?
Ja, dann muss man angehen und das muss man möglichst auch mit eigenen Augen anschauen. Und natürlich tue ich sehr viel recherchieren, von zu Hause aus schon, und lese mich durch sehr viel Literatur und habe ein enormes Netzwerk auf der ganzen Welt, das mir natürlich hilft, immer wieder auf Neues zu stoßen und vor allem dann mir auch hilft, von einem zum anderen kommen.
Wie hat denn das überhaupt angefangen? Also das wäre jetzt genau so die Situation, eben der Party-Smalltalk, was bist denn du von Beruf? Aha, Food Scout. Wie seid ihr jetzt da dazugekommen, Herr Kegel?
Ich bin vor 20 Jahren in Globus gekommen und dazu mal zur
Movie. Ich lache nur, weil das zum zweiten Mal jetzt gemacht
habe. Das habe ich jetzt also müssen sagen. Ja, zur Movie-Gruppe. Und Movie war eine Restaurantgruppe, wo eben diese Firma ins Leben gerufen hat, um weltweit expandieren damit. Und ich hatte dort verschiedenste Arbeiten gehabt. Ich habe mich um neue Rezepturen gekümmert. Ich habe mich um den operativen Teil von diesen Lokal gekümmert. Ich war Assistent vom CEO und habe mich um die Wein gekümmert. Ich habe aber auch praktisch mitgeschafft. Ich habe das Movie Zürich lang geleitet. Und
also seid ihr eigentlich eher ein Gastronom gewesen?
Ja.
Dort seid ihr auch hergekommen?
Dort bin ich ursprünglich hergekommen,
ja, ja. Genau. Also ihr habt mit sehr jung schon eine Bar, einen Nachtclub eröffnet. Jetzt lacht der Herr Kegi.
Ja, jetzt hat das auch nicht mehr kommen.
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das interessiert uns darum fast ein bisschen mehr, oder? Ich meine,
da reden wir doch jetzt den Rest von dieser Stunde über den Nachtclub.
Genau, also erzählt mal.
Es hat übrigens auch etwas zu essen gegeben.
Sicher?
Ja, also Hamburger und so Croque Monsieur, so Toast.
Aber das war viel, viel früher gewesen.
Das war viel früher gewesen. Ich war gerade 21 gewesen und ich habe zusammen mit einem Kollegen die Idee gehabt, einen Nachtclub zu eröffnen und haben gefunden, doch, da lässt sich vielleicht Geld machen damit. Und
aber ein richtiger Nachtclub. Also mit
Spass macht es auch.
Nackter Haut. So, nicht einfach genau. ein Laden, der offen hat bis um 4 Uhr am Morgen.
Nein. Das war eben gerade unser Pech. Wir haben eben nicht offen bis am Morgen, um 4 Uhr. Da zumal zu Winterthur war das noch ein Polizist und um 11 Uhr und 12 Uhr. Und wir haben Ideen gehabt, wir haben aber kein Geld gehabt. Wir haben zum Glück einen Investor gefunden. Ziemlich eine geheimnisvolle Figur. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Und wir haben das angefangen und haben verschiedenste Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt gehabt, als Tänzerinnen. Und haben das ein Jahr lang gemacht. Und wir haben dann aber nach einem Jahr müssen feststellen, dass wir einfach nicht wirklich die Richtigen gewesen sind für den Job.
Das finde ich jetzt noch verrückt. Also zwei Greenhörner, die mit dem Nachtclub-Milieu nicht so viel im Hut, also das braucht ja relativ viel Kutzbe, oder? Das muss man ja schon mal machen.
Ja gut, aber was hat man da zu verlieren mit Anfang 20? Da hat man ja das Leben noch vor sich. Und wir sind auch fast ein bisschen dazu gedrängt worden, weil der Investor hat wollte etwas mit seinem Geld machen. Und das hat dort irgendwie noch verheißungsvoll getönt. Aber wir sind wirklich nicht die Richtigen gewesen, weil in diesem Business muss man, auf Deutsch gesagt, ein brutaler Sieg sein. Mhm. Und das haben wir irgendwie nicht können. Und wir sind viel zu wenig, sagen wir mal, durchsetzungsfähig gewesen, auch bei diesen Frauen, was die hätten sollen machen. Und dass man da über Geld verdient, muss man die sehr, sehr drängen und drücken und zu ihrem Unglück eigentlich zwingen. Mhm. Und wir haben oft auch Gäste gehabt, wo man dann so ein bisschen in die menschlichen Abgründe sieht. Und nur ein Beispiel, wir haben ab und zu Leute gehabt, die haben dann ihre Rechnung nicht können zahlen. Das waren ja immer männliche Gäste gewesen. Mhm. Die haben ihre Rechnung nicht können zahlen und dann haben sie eine Adresse gegeben oder eine Uhr oder einen Ausweis und gesagt, ja, komm am nächsten Tag heim. Und einmal ist es eben passiert, bin ich dann heim zu diesen Leuten und habe geschellt an der Tür. Und dann hat die Frau aufgemacht und ein Kind auf dem Arm und zwei am Rockzipfel. Und alle Kinder haben geschrien und sie hat irgendwie auch Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe da, mir ist natürlich nicht mehr wohl gewesen und es ist ein Betrag von etwa 1200 Franken gegangen. Und dann hat sie gesagt, sie müssen gar nichts sagen, ich weiss, warum sie da sind. Und hat mir so einen Umschlag in die Hand gedrückt, mit dem Geld drin und hat gesagt, das wäre unsere Ferien gewesen. Genau.
Ja. Mhm. Das ist mal leer schlucken.
Oder? Leer schlucken. Und ich bin rausgelaufen und habe den Umschlag aufgemacht und habe 300 Franken rausgenommen. Und das waren so ein bisschen unsere Warenkosten gewesen und habe den Rest bei ihr im Briefkasten gelegt und bin gegangen. Und einfach, dass ich mich ein bisschen besser gefühlt habe. Und so Sachen sind ein paar Mal passiert. Und wenn du so Regungen zeigst, dann bist du der falsche Mann für so ein Business.
Mhm. Und daraus heraus ist aber dann ein Club geworden.
Also, daraus heraus ist ein Club geworden, ein Musikclub, wo wir haben das Konzept geändert, weil wir einen enormen Druck dann spüren bekommen von der Bank und auch von unserem Investor. Und haben dann angefangen, ja, einen Musikclub machen. Mit der Tanzfläche haben wir schon gehabt, eine gute Musikanlage haben wir gehabt. Wir haben absolut kein Geld mehr gehabt für Personal, eine Barmaid haben wir behalten. Ich habe dann irgendwie alles gemacht. Ich war DJ gewesen, ich habe Snack gemacht, ich habe Gläser abgewaschen, ich habe Service gemacht an den Tischli. Und relativ in einer kurzen Zeit hat man dann aber gesehen, das ist ein Bedürfnis in Vinti. Dort hat es ja nur Albani gegeben zu diesem Zeitpunkt. Und innerhalb von einem Jahr haben wir dann wirklich nur noch Abend aufgemacht und haben in DJs investiert aus England. Wir sind die Ersten gewesen, die DJs geholt haben aus England. Und dann hat es 10 Jahre lang gerebelt.
Also, seid ihr denn doch tatsächlich im Nightlife gelandet? Seid ihr denn früher auch viel ausgegangen?
Ja, 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 ja. Und lustigerweise ist der Club, eben, wo wir dann dort übernommen haben, das war früher schon mal ein Musikclub gewesen, auch für die Jungen. Und das ist dort auch wie verrückt gelaufen. Und ich war dort so Stammgast gewesen, mit 16, 17 und habe eben ein bisschen gewusst, wenn wir da wieder etwas machen in diese Richtung, dann muss das Erfolg haben.
Und Gastronomie, ihr seid ursprünglich mal Maschinenmech gesehen.
Genau, und dann habe ich aber nachher eine Kellnerstiftung gemacht. Nein, weil in der Fabrik, das habe ich dann schnell gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und nach der Kellnerlehre habe ich dann in einem Hotel zu Vinti gemacht, habe ich dann die Wirtefachschule gemacht und ja, ein bisschen rumgejobbt zu Vinti in den Bars und nachher ist dann die Geschichte losgegangen.
Aber ihr habt ja sehr früh schon eine hohe Affinität gehabt zu kochen. Ihr habt mir gesagt, ihr hättet extra im Kanton Zürich müssen eine Sonderbewilligung stellen, dass ihr als Bub in Kochschule könnt.
Ja, das war eine ganz seltsame Geschichte gewesen. Und die ist zum Glück gut ausgegangen, weil ich habe mich interessiert für die Kochschule, um mit dem Mädchen in die Kochschule gehen.
Also wegen dem Mädchen oder wegen dem Kochen?
Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem. Aber es hat mich mehr interessiert, als mit den Jungs mit dem Hammer auf dem Holz rumschlagen. Und das wäre aber nicht vorgesehen gewesen, natürlich. Und dazu mal hat dann die Lehrerin gesagt, ja, nein, da müssen wir die Erziehungsdirektion fragen. Und die haben dann aber relativ schnell gesagt, ja, kein Problem. Und dann bin ich mit dem Mädchen in die Kochschule und habe dort eine ganz gute Zeit mit ihnen.
Ja, sicher der Hahn im Korb.
Ja, absolut.
Was hat er denn gekocht?
Ja, ganz simple Sachen. So Spiegeleier und ich meine, das war 3., 4. Klasse gewesen, Primarschule.
Ah, okay, so ja, früh
ja, das
sogar.
Ist so früh gewesen,
ah, ja. Das ist wirklich sehr früh, ja, ja, tatsächlich. Und dann quasi eben, jetzt haben wir so ein bisschen, wie wird man Fuß gehalten, ist auch nicht, dann habt ihr auch einen unorthodoxen Weg, oder? Also jetzt haben wir quasi die Kochschule, wir haben dann quasi das Wirtepatent, dann das Nightlife-Abenteuer. Vater seid ihr auch geworden in dieser Zeit? Mit
ja, noch vor der Bar mit 21 bin ich Vater geworden und auch völlig natürlich unplanet, wie alles, was in meinem Leben passiert und passiert ist. Und wir haben das dann aber, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Es hat dann irgendwann noch ein zweites Kind gegeben. Und die Kinder sind mit sehr gutem Essen aufgewachsen. Ja. Und haben auch jetzt eine grosse Affinität zum Essen. Und sie haben jetzt selber Kinder. Ich bin 5-facher Grossvater.
Oi.
Und auch dort wird gekocht, auf Teufel komm raus.
Aha.
Und das ist für mich natürlich ein gutes Zeichen.
Dann hat er vorhin gesagt, quasi, dann hat er die Bar gemacht, etwa 10 Jahre.
Knapp. Etwa 10 Jahre lang, ja. Insgesamt sind es ja, fast 12 Jahre gewesen. Und dann habe ich gemerkt, das war eben genau so ein Punkt gewesen in meinem Leben, wo das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich dass ich einfach an einem Morgen gefunden habe, nein, jetzt muss ich etwas anderes machen. Und ich bin dann einer, der dann nicht lange rumfackelt. Und ich habe dann aufgehört. Und das hat dann auch, ich habe dann finanziell für eine Weile habe ich mir es können erlauben, nicht zu arbeiten. Mhm. Und ich bin lange auf Australien. Habe dort ein Englischdiplom mal noch gemacht. Und auch dort, lustigerweise, dann hat es mit Essen zu tun gehabt. Ich habe dann für die Englischschule ich habe angefangen, so Trips zu organisieren in den Nationalpark. Und um das zu finanzieren, habe ich Schüler mitgenommen, andere. Und das hat dann einfach so und so viel gekostet. Ich habe dann für alles geschaut.
Die also, der hat das organisiert und gekocht und das Essen und alles gemacht. Das war eigentlich der Herbergsvater auf Tour, gewesen, wenn man so will.
Genau.
Sind ja auch ein bisschen älter gewesen?
Ja, ich war schon über 30 gewesen. Und wie alt ist man, wenn man so in die Sprachschule geht? Ja. Also, dann ist man 20, 21. Und ich wollte an die Orte hin, aber zum dort hin hat man halt einen grossen, so einen 4x4 Jeep müssen haben und das war teuer und Equipment verzählt und so weiter zum Kochen. Und daneben habe ich angefangen, andere Fragen und habe dort einen Preis ausgerechnet, dass ich auch noch etwas verdient habe.
Also querfinanziert.
Querfinanziert.
Also man sieht, es hat auch immer eine geschickte geschäftliche Komponente. Hat
immer eine wirtschaftliche Komponente auch gehabt, weil ich bin schon jemand, der auch immer versucht, zum schauen, dass es mir auch doch gut geht dabei, wenn ich mir schon das Bein ausreisse für andere.
Und dann zurück, und dann ist quasi das Erlebnis-Gastronomie-Konzept gekommen.
Genau.
Bevor wir jetzt aber einsteigen in die Reise, die ihr macht, wo ihr hergeht und wie das genau funktioniert, möchte ich gerne eine erste Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Es ist Alanis Morissette mit «Thank You». Warum die Nummer?
Das ist ein Lied, das rausgekommen ist, hat mir das schon sehr gefallen. Also mal abgesehen von der Musik, von der Stimme, aber auch die Aussage. Ich hatte doch immer die Momente gehabt, wo ich selber eigentlich wollte, auch im Leben Danke sagen, was mir ermöglicht und was mir ermöglicht hat. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich an der französischen Atlantikküste 2 Wochen unterwegs gewesen zum Produkt zu suchen und habe mir dort ein Cabriolet gemietet gehabt. Und es war wunderbares Wetter gewesen und ich bin zur Nacht mit offenem Dach am Meer entlang gefahren und habe das Lied ganz laut gehört und mitgesungen.
Also wir gehen mit dem Richard Kegi jetzt an die Atlantikküste sozusagen. Alanis Morissette, thank you, gewünscht vom Richard Kegi, Food Scout und heutiger Fokusgast. Ein Food Scout ist also ein Mensch, der in der ganzen Welt rumreist und immer auf der Suche ist nach den neuesten Frills lokalischer Art, also Leckerbissen sucht für verwöhnte Gaumen. Richard Kegi, wir haben vorhin davon geredet, wie das überhaupt alles angefangen hat, also von der Kochschule in Winterthur bis zum Wirtepatent, bis zum Nachtclub, bis zum Club, bis zur Bar, bis zu Australien. Und dann zurück und dann das Food-Konzept machen für die Erlebnisgastronomie-Kette. Und dann ist es aber ja eigentlich doch noch mal ein Schritt, um dann die Lebensmittel suchen, die Nahrungsmittel suchen in der ganzen Welt. Was ist denn dort noch passiert?
Ja, das ist wahr. Und ich habe diesen Schritt auch überhaupt nicht gesucht. Ich habe, nachdem die Expansion nicht stand gekommen ist ins Ausland mit dem Konzept, habe ich wieder ins Ausland gehen. Mir war die Schweiz irgendwie zu eng gewesen. Und dann haben aber die Verantwortlichen von dem Lebensmittelgeschäft, wo ich da die Spezialitäten suche, die haben dazu mal den bisherigen Amtsinhaber, der ist gegen Pension zugegangen und sie haben sich ziemlich Sorgen gemacht um Nachfolge, weil das ist eigentlich der über 30 Jahre hinweg die Delikatesse aufgebaut hat.
Das heisst, er hat also zu einer Zeit Sachen von anfangen finden und anbieten, wo sehr wahrscheinlich sehr viele Leute in diesem Land noch gar keine Ahnung hatten von, ja, was
genau,
weiß ich jetzt.
Oder? Genau. Und da hat es ein paar Leute im Globus gehabt, die eben gewusst haben, was ich gemacht habe in diesem Restaurantkonzept und gewusst haben, dass ich ziemlich leidenschaftlich da mit Produkt und Kochen zu Gang gehe. Und haben mich dann gefragt, ob das etwas wäre, für da den Einkauf machen, für das Business. Und
also eigentlich sind der Einkäufer, aber Food Scout klingt natürlich ein bisschen juicy.
Ja, und das ist aber ein Begriff, den habe nicht einmal ich selber. Da hat irgendein Journalist mal, der etwas geschrieben hat, über mich hat das mal kreiert. Und die haben mich dann da gefragt und ich habe dann gesagt, ja, das kann nicht euer Ernst sein. Ich habe keine Erfahrung im Einkauf. Ich könnte gerade so gut Pippi Langstrumpf anstellen. Weil alles, was ich eingekauft habe früher, das ist einmal in der Woche für die Bar in die CC fahren und Schnaps und Limetten auf den Wagen laden und an die Kasse gehen. Und dann musst du nicht gross verhandeln, musst einfach dein Kärtchen geben. Und dann haben sie aber gefunden, nein, das ist gesunder Menschenverstand, du weisst so viel über Produkte, hast eine Ahnung, auch von Wein. Eine Weinhandlung habe ich auch mal noch gehabt.
Okay.
Und hast so viel Ahnung von diesen Zusammenhängen auch und kannst kochen. Und jetzt schaut er doch das wenigstens mal an. Und ich bin dann mit dem eben Amtsinhaber in so ein kleines Kabäuschen gehockt, dort im Hauptsitz, und habe mich mit ihm unterhalten. Und er hat gerade am Anfang so eine Pfeife angezündet. Und das war so ein winziges Räumchen. Und ich habe nur gehofft, hoffentlich komme ich da gleich wieder raus. Und dann sind wir aber doch 3 Stunden lang in dem Zimmer hineingehockt. Und er hat mir erzählt, was er alles gemacht hat und wo er überall war. Und dann habe ich gefunden, doch, das schaue ich doch mal näher an.
Und dann, woher ist die erste Reise gegangen?
Also die erste Weiterreise, ja, die ist mit ihm zusammen auf Thailand gegangen. Mhm. Dort hat er, wir haben nicht einmal unbedingt eine besondere Mission gehabt, aber er hat mich ein paar Lieferanten vorstellen und vor allem hat er schauen, wie ich mich schlage, also in einer exotischen Umgebung. Und was er gesehen hat, hat ihm offenbar gepasst. Auf jeden Fall hat er dann noch früher, als das ursprünglich vorgesehen hat er dann gehört und hat mir dann das überlassen.
Jetzt ist es ja total verrückt, wenn man, wir leben zwar in einer globalisierten Welt, aber zwischen Kapstadt und Bangkok, zwischen Madagaskar und Italien, da liegen doch Welten. Was ist für euch so die, ja, wie soll ich sagen, Richtschnur? An was orientiert ihr euch? Wie kann man das überhaupt, wenn man an so einem Ort ist und muss anfangen verhandeln? Also gesunder Menschenverstand ist sicher eins, aber das kann ja auch verschieden interpretiert sein. Gibt es da Tricks?
Ja, also wir haben, es gibt natürlich so eine Guideline bei uns auch, dass wir die Aktivitäten, die wir haben bei uns in der Filiale, die haben ja, sind ja in der Regel unter einem bestimmten Thema, sei es jetzt Indien, sei es jetzt Afrika, sei es jetzt Thailand. Und wenn die Themen dann einmal stehen, wo ich ja auch involviert bin, um die Themen zu bestimmen, dann mache ich mir dann Gedanken, was hat es aus diesen Orten und diesen Ländern, wo interessant genug ist, um unseren Kunden zu zeigen.
Was ist das Grusigste, was ihr schon je gegessen habt?
Das ist nichts Exotisches. Das Grusigste ist in der Regel, sind immer Produkte aus der Lebensmittelindustrie.
Aha.
Und das ist die heimische, wie die, wo es überall gibt. Also, sobald es da die Massenprodukte aus Büchsen, Beuteln, wenn es um das geht, das ist...
Also in Thailand gibt es viel so Würm und Käfer und so Weichtier und undefinierbares Zeug. Habt ihr das alles gegessen?
Probiert. Mhm. Aber das sind Sachen, das muss man nicht haben. Das müssen wir bei uns nicht haben. Das müssen auch die Leute dort nicht essen. Auch dort ist es ein Gag, um so Sachen zu essen. Es gibt vermutlich nicht mehr viele Völker, die darauf angewiesen sind, dass sie sich mit solchen Sachen ernähren. Und da sehe ich auch keinen Sinn, dass wir das da haben müssen.
Ja, ja. Es gibt einfach regionale Gepflogenheiten, wo man vielleicht sagt, jetzt ist wie, also in Frankreich isst man, glaube ich, immer noch Froschschenkel, oder?
Ja, ja, klar. Und ich meine, das kann man moralisieren. Und natürlich ist es für uns nicht nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt ein Tier immer unter Voraussetzung, dass es ganz ethisch korrekt gehalten wird und auch getötet wird, sehe ich nichts dagegen, dass man das nicht
ethisch isst. Korrekt heisst eigentlich nicht plagen. Nicht wenn plagen. Ich euch richtig verstehe, genau. Ethisch korrekt zu töten gibt es ja eigentlich nicht.
Oder? Ja, natürlich, ja. Aber die Geschichte der Menschheit hat damit zu tun, dass wir Tiere töten, dass wir überleben.
Mhm. Ich möchte so ein bisschen auf die, ja, ihr seid eigentlich schon fast überall auf der Welt gewesen, oder? Immer mit dieser Mission Sachen zu suchen. Was ist denn als sicher interessanteste oder lustige Geschichte in Erinnerung, die ihr erlebt habt?
Ja, interessante Geschichten gibt's fast jedes Mal lustige
Geschichten. Ich könnte jetzt die erzählen, wo ihr sagt, da sagt mir jeder, das ist nicht wahr.
Ich glaube, so viele Geschichten so nicht, habe ich gar nicht. Es gibt, die Geschichten haben ja dann immer mit Menschen zu tun. Und es gibt Orte, wo man vielleicht an ein Produkt ankommt, das wollen einem die Leute gar nicht verkaufen.
Aha.
Oder haben viel zu wenig. Und dann kommt man eben mit dem normalen Verhandlungsgeschick von einem Einkäufer dann eben nie mehr an.
Das heisst, man kann nicht einfach... Bargeld herlegen.
Man kann nicht einfach Bargeld herlegen, und was man ja sowieso nicht macht, aber man muss dann vielleicht wirklich auf andere Art und Weise vielleicht auch das Vertrauen gewinnen von so Leuten und denen zeigen, dass man eben wirklich an ihnen und ihrem Produkt höchst interessiert ist und ihnen auch den Respekt entgegenbringt, weil oft sind das ja auch Künstler.
Also was ist euch denn da in Erinnerung, was genau so ist?
Ja, es gibt einen Pfeffer im Baskenland, der wächst dort nur in ein paar Gemeinden. Das ist so ein DOP, das ist sehr streng limitiert, wo dort, das dort wachsen. Und da gibt es nicht viel und die ganze Welt will das.
Mhm. Also ist ursprungsgeschützt.
Ursprungsgeschützt, genau. Der kommt aus Espelet und der heisst auch so. Und das ist sehr schwierig, um überhaupt rüberzukommen. Und als ich dort, eben auf dieser Reise, als ich dort an der Atlantikküste war, auch dort durch bin, bin ich zu einem Bauer gegangen und also ich habe bei dem geschält, weil das hängt an der Hauswand, die Pfeffer, zum Trocknen. Und habe bei dem geschält und dann macht er auf. Und das war so ein Bask, gewesen, wenn er im Buch steht, mit so einer riesigen Schnauze, grossen Fetzen. Und ich habe dann ganz höflich gefragt, ob ich mich...
In welcher Sprache?
Ja, in meinem Französisch, wo jetzt auch nicht so wahnsinnig entwickelt
ist. Das ist ja, das wäre jetzt ein heikler Moment, oder? Basken reden Baskisch, sie wollen kein Spanisch, hören. Englisch finden sie vermutlich auch nicht so gut und Französisch würde, da fängt es ja schon an.
Da fängt es natürlich schon an und der hat mich wortlos eingebeten und dann habe ich ihm da meine Unterlagen gezeigt und Fotos von unserem Geschäft und habe ihm erzählt, ich will gerne sein Produkt und habe ihm dann auch aufgeschrieben, wenn wir ihn würden zahlen, nach so und so vielen Tagen und so viel das Konto abziehen. Und der hat sich das einfach seelenruhig angehört und hat immer noch nichts gesagt. Und als ich dann fertig war, hat er den Zettel genommen, den ich alles aufgeschrieben hatte, und hat ihn so zusammengekrugelt und hat ihn weggerührt und hat dann gesagt, wenn du meinen Pfeffer willst, dann musst du zahlen. Und zwar jetzt. Und das ist dann so ein Moment, wo du nicht mehr lange überlegst. Mhm.
Was hat er gemacht? Bargeld organisiert?
Oder? Nein, ich habe ihm dann einfach gesagt, wir dürfen vorauszahlen. Mhm. Also mit der Bestellung kommen wir auch das Geld über.
Und wie ist denn, das ist ja dann auch, nehme ich jetzt mal an, jetzt hat man so eine Begegnung mit so jemandem, man versucht auch, man hat seine Tricks, oder? Die sagen, ja, Respekt entgegenbringen, auch vielleicht können demütig sein und warten, genau. Zulassen. Wie geht es denn nachher weiter mit so jemandem? Gibt es da Freundschaften, oder wie ist das?
Es kann eine Freundschaft geben, es kann eine engere Beziehung geben, immer unter dem nötigen Respekt, den man gegenüber hat, weil es schlussendlich ist ja auch eine geschäftliche Beziehung. Aber es ist halt schon so, es sind nicht Schrauben, die ich kaufe, es ist Essen. Mhm. Und Essen muss man dreimal am Tag und dann natürlich tut man so Meetings oder so Gespräche am besten auch bei einem Essen. Abhandeln und ich bin jemand auf meiner Reise, die ich für das Geschäft mache und für den Job mache, ich gehe in die allermeisten Orte gehe ich nachher wieder zurück dorthin, weil ich das Land oder die Gegend oder die Stadt kennengelernt habe und mir hat es gefallen und habe vielleicht nicht genug Zeit gehabt oder möchte vielleicht noch eine Partnerin mitnehmen und ihr das zeigen. Und dann trifft man sich vielleicht wieder oder wir fragen um Tipps, du, wo soll ich hin? Und was natürlich auch schwierig macht dann für Begleitung von mir, weil ich bin dann nie wirklich in der Ferien.
Mhm. Es ist schon Jagdinstinkt eigentlich, oder?
Absolut, und der lässt sich nicht abschalten.
Also das ist rastlos und ruhelos, bis der etwas gefunden hat, oder wie ist denn das?
Ja, und auch, wenn man etwas gefunden hat, weil es gibt ja immer noch mehr und noch mehr. Und man muss sich dann natürlich überlegen, wo ist die Grenze zwischen dem privaten Interesse, dass man jetzt noch etwas sieht oder etwas kann probieren kann, und auch am kommerziellen Aspekt. Weil längstens nicht alles, was man auftreibt und findet auf dem Markt, lässt sich überhaupt dann verkaufen.
Wie ist es denn eigentlich mit Konkurrenz? Also das Food-Business ist ja ein grosses, grosses, grosses Geschäft. Gibt es viele Konkurrenten oder gibt es noch einen Wettstreit? Oder wie funktioniert das?
Ja, wir befinden uns ja so in einer Nische mit unseren Spezialitäten. Und obwohl die Grossen ja vor einigen Jahren angefangen haben mit ihren Edellinien, uns dort Wasser abgraben und sie machen das ja auch gar nicht so schlecht, haben wir aber doch einfach die besseren Möglichkeiten, auch etwas können rüberzubringen und auch mit unserem, dass wir eben ein bisschen kleiner sind, sind wir schlagkräftiger, sind wir schneller auch, können unsere Kommunikation auch viel besser aufs Spezielle ausrichten.
Ich meine jetzt natürlich auch Konkurrenten weltweit, weil das ist ja ein grosses Thema eigentlich, oder?
Ja, es gibt natürlich Leute, die...
Findet man sich da gegenseitig gut oder findet man sich eher...
Nein, man findet sich gut und man findet sich grossartig.
Ah ja?
Ja, ja. Weil es gibt nicht viele Leute, die so Arbeiten machen, vor allem auch mit dieser Leidenschaft machen. Und die paar Geschäfte auf der Welt, wo die Leute für die arbeiten, das sind Geschäfte in der gleichen Liga wie mir. Und die Leute, die kenne ich und die tut man auch in Anspruch nehmen, wenn man mal etwas wissen will. Und umgekehrt ich, genau gleich.
Was passiert mit euch, wenn ihr vor einer Reise zurückkommt und nichts gefunden habt?
Das ist glücklicherweise noch nie vorgekommen. Aber natürlich macht man sich Gedanken auch während der Reise, weil die Firma investiert ja oft einen nicht kleinen Betrag in meine Reise und in meine Abenteuer da. Und dann,
also es gibt schon einen Erfolgsdruck, man muss schon ja, performen.
Ja, den gibt es. Aber ich lasse mich dann doch nicht so davon stressen, dass ich jetzt dann irgendwie Kompromisse eingehe. Und etwas Gutes findet man immer.
Was ist das Letzte, was ihr jetzt gefunden habt, aktuell? Darf man das schon wissen?
Ja, das darf man wissen. Ich bin im Frühling bin ich in Nordspanien gsi. Ich bin mit drei Freundinnen, haben wir so eine Fressreise gemacht. Das machen wir fast jedes Jahr. Und wir sind dann Galizien, Baskenland gefahren. Und Baskenland ist das kulinarische Paradies in Spanien. Und dort...
Es ist gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen, Herr Kegi, als gerade genannt.
Und dort sind wir dann in einem Restaurant und haben ein sensationelles Fleisch gehabt. Und ich bin dem nachgegangen. Und das ist ein Basque, der so ein Business aufgezogen hat. Und der tut Fleisch verarbeiten von bis zu 16 Jahren alten Kühen. Und das ist natürlich etwas, wo jeder Metzger jetzt, ich komme dann wahrscheinlich wieder böse Briefe. Und wo aber jeder Metzger will sagen, nein, das ist alles zäh, aber das ist eben nicht so. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie, das ist da nichts bei uns, man kann das jetzt noch nicht kaufen, aber wir schauen mal, wie weit dass wir kommen mit dem Fleisch.
Gut, wir spielen eine weitere Musik, die ihr euch gewünscht habt. Bevor wir dann noch so ein bisschen mehr in Debatten einsteigen, was genau der Frill denn auch ausmacht, weil wir können ja nicht 7x24 Stunden noch essen. Gut, dir vielleicht schon.
Kann man.
Ihr habt euch «Crossroads» gewünscht von Calvin Russell. Warum dieser Song?
Ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben an so Punkt gestanden, wo ich mich für einen Weg entscheiden musste. Und wo das Lied dazu mal geschrieben worden ist, das hat dort auch mit einer ganz grossen Liebe zu tun, wo eine unglückliche, wo das hat, ist nicht zustande gekommen, aber dort hat mich das Lied enorm beeinflusst, beziehungsweise ist mir eingefahren.
Also tröstet.
Auch ja, und hat mir aber auch, hat mir auch geholfen, einen Entscheid zu treffen. Dann.
Okay.
I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, One path led to shame. One path led to freedom. They all looked the same. There were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing I might find my way out. One path leads to paradise. One path leads to pain. One path leads to freedom. But they all look the same. And there were roads I never traveled. There were turns that I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Yeah, there were roads I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries that I left unraveled. Leaving you was my only mistake. Leaving you was my only mistake.
Calvin Russell mit Crossroads, ein Musikwunsch von Richard Keggi. Food Scout, also ein Mensch, der auf der ganzen Welt umreist und seltene Nahrungsmittel sucht für verwöhnte, verschleckte Gourmets. Richard Keggi ist heute Gast bei uns im Fokus. Herr Keggi, ich habe vorhin gesagt, ja, was ist denn eigentlich der Thrill? 7x24 Stunden nur sich mit Essen befassen, umreisen, nur über Essen reden, nur Essen. Wird es einem da nicht irgendwann mal einfach zu viel? Man wird doch irgendwann mal einfach auch satt.
Nein, wird es einem nie, weil es jeden Tag ist wieder ein neuer Tag, wo man wieder Hunger spürt. Und man muss essen. Und ich sage mir, was machen andere Leute, die sich mit Zahlenbiegen beschäftigen? Die biegen den ganzen Tag Zahlen, 7 Tage in der Woche. Vielleicht nicht 7, vielleicht 6. Aber natürlich, ich mache es mit dem Essen viel häufiger, ständiger, weil es halt einfach so ein zentrales Thema ist beim Mensch. Und es ist sehr ein sinnliches Thema. Mhm. Und im Prinzip hat es den gleichen Stellenwert wie Sex.
Ah, okay. Also absolut. Ist denn das eine Kompensation?
Ja, das könnte man jetzt vielleicht meinen. Ich glaube, es ist noch nicht so, weit.
Das ist jetzt wirklich noch. Nein. Also gut, das ist kein. Aber es ist durchaus. Ein Thema, das gewisse Parallelitäten hat, das ist ja auffallend. Es gibt viel mehr Kochbücher, es gibt viel mehr Kochsendungen. Das Sinnliche wird so zelebriert. Früher haben wir gesagt, Kochen ist einfach eine Notwendigkeit. Und mittlerweile ist es eigentlich schon fast ein Fetisch geworden. Also von dem her ist es auch nicht so absurd, was dir jetzt da gesagt hat.
Ja, und man sieht ja auch, wie die Leute mittels einer sogenannten Food Skills sich versuchen zu profilieren als ihrem privaten Umfeld. Und das, ich meine, für uns zum Beispiel ist das ja wunderbar, wenn die Leute sich viel mehr mit Kochen beschäftigen, jenste Gadgets sich zulegen, wo man braucht oder nicht braucht und dann auch bei der Auswahl der Produkte halt wirklich sorgfältiger vorgehen, als sie das bis jetzt gemacht haben.
Wie ist denn das für euch? Wo ist denn da für euch auch die Grenze? Also vielleicht nicht einmal nur zwischen Sinn und Unsinn, sondern auch, wo man sich echt muss fragen, was soll jetzt das?
Ich glaube, sie steht, wenn man nur noch von Luxusprodukten redet, wo das Gefühl hat, mich müsse jetzt dreimal in der Woche Kaviar oder Gänseleber essen und immer nur die teuersten Weine und, oder nur auf die Etiketten schauen bei den Weinen. Ich war gerade letzte Woche an einer Weindegustation von wirklich fast epischem Ausmass. Sensationelle Weine, sensationelle Namen, aber nicht alle Weine haben das halt versprochen, was drin war. Und es war blind. Und da sind dann die Leute auf die Welt gekommen.
Ist der für euch auch manchmal so ein bisschen, jetzt lächelt ihr ganz maliziös?
Also, ja, natürlich.
Ist das jetzt Schadenfreude, dass man dann irgendwie auch muss sagen, die kommen halt alle nicht raus, aber sie tun so als ob, oder?
Nein, es ist nicht einmal das. Und ich lächle natürlich nicht irgendwie, dass man das merkt. Aber für mich mache ich mir natürlich auch meine Gedanken, wie halt viele Leute auch versuchen, ein Manko an Wissen halt schnell zu kompensieren mit mittels grossen Namen, sei es jetzt im Wein oder im Essen, und sich dann versuchen, auch durch das zu profilieren. Und sobald man dann dort eben dann ein bisschen tiefer grabt und ich kann dann schon die richtigen Fragen stellen, um das herauszufinden, dann merkt man dann schnell, wo das Wasser dann ein bisschen drüber wird.
Kann ich mir vorstellen, ist jetzt als Gedanke vielleicht auch noch etwas, wo immer mal wieder vorkommt. Also dir macht ja, natürlich hat es einen kommerziellen Hintergrund, aber die suchen Sachen zusammen auf der ganzen Welt, die auserlesen sind, die nur durchaus auch selten sind, die rar sind, die eine Delikatesse halt sind und machen die zugänglich. Leute mit einem gewissen Budget oder die sagen, ich habe zwar Käse, aber das leiste ich mir jetzt, die kaufen das und dann gibt es ganz viele Leute, die das als Prestigeobjekt kaufen. Inwiefern ist denn das für euch vielleicht auch so ein bisschen Ziel verfehlt? Weil ihr wollt ja eine Freude teilen, auch an etwas, an einer Entdeckung. Und die anderen kaufen es dann einfach, um sein Regal zu tun und sagen, ich habe jetzt über die Olivenölsammlung das 264. Olivenöl auch noch.
Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von Leuten, die ich vorher jetzt beschrieben habe. Die allermeisten sind wirklich halt Leute, die gerne etwas Gutes haben und sich auch etwas Gutes leisten. Und auch sehr bewusst wollen essen. Und mit bewusst essen meine ich jetzt eben auch, dass man kann sich etwas gönnen, wo von weiter weg kommt. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung, die es ausmacht. Und ich habe nie ein Problem, um ein Produkt, auch wenn es von der anderen Seite der Welt kommt, in die Schweiz zu bringen, wenn es etwas ist, was es bei uns wirklich absolut nicht gibt.
Das heisst, ihr seid dann auch bereit, jeden Preis dafür zu zahlen? Also auch im übertreten Sinn?
Nein, das bin ich nicht, weil ich nehme immer den Begriff preiswert. Mhm. Und preiswert heisst nicht günstig oder billig, sondern es heisst das, was es heisst, was man daraus rausgehört. Es ist der Preis wert, es muss der Preis wert sein. Und dort gibt es dann einfach irgendwo eine Grenze.
Jetzt gibt es eine Geschichte, die ich gelesen von euch, dass ihr in Madagaskar war, mit einem Heißluftballon auf einer Vanilleplantage, also ganz rares Vanille. Und dann ist mir als erstes durch den Kopf gegangen, es ist ja irgendwie auch ein bisschen dekadent. Also mir ist in Madagaskar, mir ist in Afrika haben ganz viele Menschen nicht einmal Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und der Herr Kegi fliegt dort her mit dem Heißluftballon auf die Vanilleplantage, um seine Kundschaft dann stellt sich da für euch manchmal auch die Sinnfragen und sagt, was mache ich jetzt da eigentlich genau? Oder wie ist das?
Gut, das mit dem Ballon, das war eine Geschichte, weil die haben wir zufällig dort getroffen. Das waren Forscher, die mit dem Ballon über den Baumkronen geschwebt sind, um so aus Blüten, die nur auf den Bäumen wachsen können, so Essenzen für holen. Aber ich war dort für die Vanille und die Vanille, die wächst jetzt nun mal halt dort in Madagaskar. Also eine der besten wächst dort. Und indem, dass wir das Produkt auf Europa nehmen, in die Schweiz nehmen, ich meine, das ist ja auch eine Entwicklungshilfe. Wir zahlen ihnen Geld und wir zahlen ihnen gutes Geld, damit sie ihre Produkte loswerden können. Und da sehe ich jetzt nichts.
Aber ich meine, jemand wie dir, der so viel auf der Welt umreist, der sieht ja irgendwie auch das Gefühl, oder? Und natürlich bewegt ihr euch mehrheitlich dort, wo eben die Futtertröge sind und Delikatessen. Aber ich denke, man sieht ja dort die Welt schon einmal anders, wenn man einfach umreist. Und insofern ist die Frage, einfach die stellt sich da auch die Sinnfrage. Manchmal, dass man sagt, was mache ich jetzt ganz genau hier?
Die Sinnfrage jetzt in dem Sinn hat sich nie gestellt, aber, und ich tue mich natürlich wirklich nicht nur dort bewegen, wo die Futterträge sind, sondern gerade Madagaskar, wo jetzt ist es ein bisschen besser, aber dazu mal, das war vor etwa 15 Jahren oder 12 Jahren, das war so ein armes Land gewesen. Und dort haben sie dann auch eine ständig politische Unruhe gehabt und das war schon elend gewesen, das anzuschauen. Aber schlussendlich hatte ich einen Auftrag und ich musste diesen Auftrag auch erfüllen. Und natürlich dauern mich die Leute, aber auf der anderen Seite sage ich mir, hey, ich bringe da einen Geschäftsstand, der zumindest ein paar etwas hilft.
Die Weltglobalisierung von den Nahrungsmitteln, die ist ja weit vorangeschritten. Dir hat vorhin gesagt, ich habe eigentlich kein Problem, ein Nahrungsmittel in die Schweiz zu holen, wenn es hier schlichtweg nicht gibt. Wo ist denn dort für euch Grenze?
Grenze setzt schlussendlich schon der Konsument.
Das sagen immer alle, die etwas anbieten, zum Beispiel im Januar Spargel aus Peru.
Genau, das ist ein gutes Thema. Gut sprechen Sie das an.
Ich weiß auch, warum Sie das jetzt sagen, weil Sie sagen, die Flugware ist ökologisch sinnloser als die Schiffsware.
Nein, ich habe es immer dem gesagt. Okay. Ich habe es auch dem gesagt, weil als ich in Globus gekommen bin, ich habe auch jetzt noch, ich habe eher eine linke ökologische Gesinnung, eine hellgrüne Gesinnung.
Und dann seid ihr ja total in der Zeit eigentlich. Das hört sich ja alle grün.
Ja, gut.
Sie sagen es
ja. Ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann gerade mal gesagt, hey, wir müssen aufhören mit Erdbeeren im Winter, mit Spargel im Winter, mit all dem Zeug, das saisonal ist. Weil wir können ja das Beste können wir in dem Sinn gar nicht anbieten. Weil das Beste ist dann, wenn es da bei uns wächst. Und das ist ja unbestritten. Und ich habe mich dann jahrelang ziemlich in die Nesseln gesetzt, weil da hat es natürlich kommerzielle Interessen. Und ich musste auch lernen, das Geschäft funktioniert so. Wir wollen Kunden zufriedenstellen. Und auch, ich habe es auch bei der Kundenseite probiert. Ich gebe ja Kochkurse und gebe Seminare und Vorlesungen und alles.
Also, ihr habt wirklich eine Mission. So.
Ja, es ist eine Mission. Ja. Und auch jetzt noch. Ich da immer wieder darauf hinweisen, kochen saisonal. Es gibt so viel gutes Zeug zu jeder Jahreszeit. Hört doch auf mit Erdbeeren und Himbeere essen im Winter. Die kommen von weit her und haben nicht den Geschmack.
Mhm. Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ich hatte aber noch drei kleine Fragen. Was ist das beste Essen, das ihr je genossen habt?
Es gibt leider, oder zum Glück, gibt es kein bestes Essen. Es gibt eine Handvoll. Und eins hatte ich gerade dieses Jahr wieder gehabt. Das war genau das im Baskeland, wo es dann schlussendlich noch das Fleisch gab. Es war aber ein Fischrestaurant und es war ein relativ simples Restaurant.
Was findet ihr so grusig, dass ihr es nicht essen könnt?
Da gibt es eigentlich nichts.
Die hat alles gern, auch immer schon gehabt.
Nein, nicht alles gern, aber ich probiere alles. Aber ich ist natürlich längst nicht alles in einer regelmäßigen Basis. Und wenn ich vorher gesagt habe, ich will nichts essen, was wo irgendwie verarbeitet ist.
Wo ist eure Schwachstelle? Ich nehme an, wenn man immer mit guten Produkten umgeben ist, irgendwie, vielleicht ist der Richard Kegi heimlich ein Sack Marshmallows irgendwann im Monat. Oder irgend so.
Nein, das ist er nicht. Und in dieser Hinsicht kann ich sagen, dass ich, glaube ich, echt keine Schwachstelle habe. Ich habe heute zum Mittag ein kleines Beutelchen Bombchips gegessen, weil ich die ja probieren wollte. Die kommen aus Schweden, weil man so eine entsprechende Promotion vorbereitet. Und die habe ich müssen probieren. Und dann hat es einfach schwupp gemacht und ist leer gewesen.
Okay, also da kommt die Food-Polizei auch nicht, das darf man.
Nein.
Herzlichen Dank, Richard Kegi, Food Scout, unterwegs auf der ganzen Welt zum Lebensmittel suchen für verwöhnte Gourmets. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
Touch me!